Jagst du nach dem himmlischen Erbe? Wir betrachten heute Morgen mit Gottes Hilfe den Philipperbrief Kapitel 3, Vers 12 bis Ende des Kapitels, bis Vers 21. Der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry erzählt in einem seiner Fliegerbücher von einem Erlebnis, das er bei einem Überlandflug hatte. Und zwar, nachdem er eine Zwischenlandung machen musste auf einem Flugplatz in arabischem Gebiet. Als er schon wieder danach nach dem Start eine Strecke geflogen war, entdeckte er, dass in diesem arabischen Flughafen, wo er gelandet war, eine Ratte in sein Flugzeug geraten war. Also eine Ratte. Und die Ratte hat Zähne, Nagezähne. So ähnlich wie ein Marder, wenn die drin sind im Kabelgehäuse, dann kann es sehr gefährlich werden. Es überlief ihn heiß. Er erkannte sofort die Gefahr, wenn die Ratte anfängt, mit ihren scharfen Zähnen ein Kabel anzunagen, dann kann eine Katastrophe eintreten, bis hin zum Absturz. Was sollte dieser bekannte Schriftsteller und Flieger im Zweiten Weltkrieg, Antoine de Saint-Exupéry, tun? Sollte er weiterfliegen oder landen? Oder gab es noch eine andere Möglichkeit? Nun, weit und breit war kein geeigneter Landeplatz. Er hätte ja landen können und die Ratte fangen und so weiter, aber das war nicht möglich. Und dann tat er etwas anderes. Er stellte das Höhenruder ein und ließ sich von der Maschine steil in die Höhe tragen. Warum? Dort wird die Luft so dünn, dass eine Ratte nicht mehr überleben kann. Die hat ja keine technischen Hilfsmittel im Flugzeug. Die Ratte kann, wenn es in große Höhen geht, das nicht überleben. Und das war die Rettung. Nachdem er gelandet war an seinem Bestimmungsort, fand er die Ratte als tot verendet in seiner Maschine. Das ist ein Bild auch für unser christliches Leben. Es gleicht manchmal einem Überlandflug. Und bei diesem Flug reisen nur zu leicht Ratten mit. Ratten sind ja unreine Tiere, sie stehen als Symbol in unserem Glaubensleben für Müdigkeit, für Trägheit des Herzens, dass wir aufgeben wollen, Zweifel bekommen oder auch der Unglaube uns übermannen möchte. Das sind alles Ratten und noch vieles andere, die uns unterwegs begegnen können im Glaubensleben. Und die ängstigen uns und wir versuchen sie loszuwerden. Entweder behalten wir den alten Kurs bei und dann wird es immer schlimmer, kommen immer mehr Ratten, die vermehren sich ja sehr schnell. Oder wir hoffen, dass alles gut geht und riskieren eine Bruchlandung. Auch das ist nicht richtig. Aber der richtige Weg ist, das Ruder nach oben zu richten, zum Herrn, ausgerichtet auf Jesus Christus, auf die himmlische Herrlichkeit, auf die Vollendung beim Herrn. Da können keine Ratten mehr leben, keine Dinge, die uns zu Fall bringen wollen, sondern da werden wir am Ziel sein. Und davon handelt das Wort Gottes, das wir heute lesen. Ich lese erstmal im Zusammenhang alle Verse und dann wollen wir es im Einzelnen betrachten. Philipper 3 ab Vers 12. Hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist Gottes, Folgendes. Und zwar der Zusammenhang, müssen wir noch vorher sagen, war ja, es geht darum, dass er Christus erkennen möchte, die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden, indem er seinem Tod gleichförmig wird, damit er zur Ausauferstehung, also Entrückung, aus den Toten gelange, Entrückung zugleich mit denen, die dann auch aus den Toten erweckt werden. Und dieses Ziel, das er anstrebt, beim Herrn zu sein, darüber schreibt er jetzt in Abvers 12. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis oder den Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, oder man kann auch vollkommen übersetzen, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Werdet meine Nachahmer, wörtlich heißt es Mitnachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Soweit das Wort Gottes. Ja, Herr, schenk uns ein Herz für dein Wort und dein Wort für unser Herz. Amen. Jagst du nach dem himmlischen Erbe? Die Frage möge sich jeder von uns stellen. Wir sind unterwegs auf dem Weg, aber das Ziel haben wir noch nicht erreicht. Und das drückt auch der Apostel Paulus aus. Er vergleicht unseren Glaubensweg mit einem Wettkampf, mit einem Kampf, wo es um den Siegespreis geht. Und nur wer den Siegespreis erlangt, der wird auch in den Himmel eingehen. Nicht der Anfang, nur das Ende ziert des Christen Pilgerlauf.
Krönt,
ja, danke schön. Krönt des Christen Pilgerlauf. Endlich jemand, der es auswendig kennt, die Lieder. Also, krönt oder ziert, die Krönung ist es, der Siegeskranz. Und eine Parallelstelle dazu ist wichtig zu betrachten in 1. Korinther 9, 24 bis 27. Da wird es nur ein bisschen ausführlicher erklärt, auch vom Apostel Paulus. 1. Korinther 9, 24 bis 27. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Die ganze Gemeinde ist hier angesprochen. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, also diese Sportler auf der Erde, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber als Christen einen unvergänglichen Siegeskranz. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und behandle ihn als Sklaven, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Wie lebt ein Sportler? Er trainiert treu jeden Tag. Wenn er einen Tag aussetzt, dann ist schon wieder ein bisschen abgebaut, sein Trainingseffekt. Er enthält sich vieler Speisen, alles, was so ungesund ist, was seine sportliche Kondition verringert. Die verzichten also auf vieles, auf Alkohol sowieso und auch auf Süßigkeiten. Und ich weiß nicht, wie diese Sportlernährung jetzt genau aussieht, ja, aber es ist eine genaue Ernährungszusammensetzung, die die einnehmen müssen. Und auch nicht zu viel essen, gerade auch Läufer, die dürfen ja nicht zu schwer werden, so wie ich es zurzeit leider bin. Ich muss auch wieder abnehmen, aber das liegt auch im guten Essen hier in eurem Haus. Das ist jetzt aber kein Vorwurf, im Gegenteil, wir sind dankbar. Aber da dürfte ich nicht so viel essen jetzt, wenn ich so richtig Leistungssport machen würde. Und es ist auch gesund, wenn wir nicht zu dick sind. Das ist für jeden von uns gesund. Enthaltsam leben. Ja, das kommt vielleicht jetzt auch wieder massiv auf uns zu, wenn eben alles teurer wird. Ich habe jetzt auch gelesen, das fand ich an sich positiv, stand in den Zeitungen, viele Mitbürger schränken sich jetzt schon ein beim Einkaufen im Supermarkt. Die überlegen sich schon gut, was sie kaufen. So die Grundnahrungsmittel, und die sind manchmal hoffentlich auch noch billiger, aber die ganzen Luxusartikel, da tut man sich jetzt schon schwerer als noch vielleicht vor ein paar Monaten. Also ein Sportler verzichtet auf manches und wir als Christen, wie ist es bei uns? Wir haben ja die Fülle in Christus, alles haben wir in ihm. Ewiges Leben, Vergebung der Schuld, sinnvolles Leben. Wir haben die himmlische Verheißung und dafür sollten wir an sich alles andere zurückstellen, an die zweite, dritte Stelle oder auch auf manches verzichten. Fehlt dir etwas, wenn du nicht zur Faschingsveranstaltung gehst, wenn du nicht bei Halloween-Partys mitmachst, wenn du nicht okkulte Musik genießt, wenn du dich nicht besäufst, wenn du nicht herumhurst, ich sag's mal ganz deutlich, was alles so gibt, oder deine Seele verunreinigst, fehlt dir da was? Nach all diesen Dingen folgt der Kater, also nicht jetzt die Katze, sondern ihr wisst, was ich meine. Oder das schlechte Gewissen, das verunreinigte Herz. Und ein Christ wird immer darum bitten, Herr, mach mich rein davon, dass ich wieder fröhlich auf der Kampfbahn des Glaubens weitergehen kann. Ja, aber selbst der Apostel Paulus, der natürlich uns hier ein Vorbild ist, er war auch ein Mensch im Unterschied zum Herrn Jesus, der war wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich, der einzig Vollkommene ist Jesus. Aber der Apostel Paulus, er war wirklich ein Mensch wie wir, aber ein besonders berufener Mensch eben auch damals. Aber auch er hat hier geschrieben, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, da steht Teleios, vollendet, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Fällt euch auf, was die Basis ist? Er ist von Christus ergriffen worden. Und Christus in ihm schenkt ihm die Kraft, auf der Zielbahn oder auf der Wettkampfbahn hin zum Ziel standhaft zu bleiben. Mit unserer Kraft ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Wie geht's weiter? Es streit für uns der starke Mann, den Gott hat auserkoren. Ja. Es kämpft für uns der starke oder der rechte Mann, den Gott hat auserkoren, der Herr Jesus Christ. So ein Reformationslied, ja, aus Altvesterbrück ist unser Gott. Genau. Also, in unserer Kraft nicht. Aber der Apostel Paulus ist ergriffen von Christus Jesus, vom Messias, und Christus in ihm schenkt ihm die Gnade, weiterzugehen. Aber immer noch kann passieren der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Ihr kennt sicherlich das Kapitel, Römerbrief Kapitel 7. Da gibt es ja die verschiedensten Auslegungen. Manche sagen, ja, das war der Apostel Paulus vor seiner Bekehrung. Es kann ja nicht sein, dass der dann immer noch so angefochten ist. Aber ich verstehe das anders, dass das noch nach der Bekehrung auch passieren kann, was der Apostel Paulus in Römer 7 beschreibt. Das ganze Kapitel geht ja über den Kampf zwischen Fleisch und Geist. Ich lese mal jetzt vor allem ab Vers 14. Da steht, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Also Römer 7 ab Vers 14 lese ich, jetzt bin ich bei Vers 16. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Das Gesetz, dass man nämlich den Spiegel vorhält für mein Versagen und meine Unvollkommenheit. Weiter, nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, und das kann nur ein Christ so sagen. Ja, das sehen wir ja, das Wollen ist bei ihm als Christ vorhanden, bei uns hoffentlich auch. Aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Vielleicht muss man sagen, ja, nicht so, wie er möchte, so perfekt, dass wir wirklich schon in der Vollendung hier auf Erden leben als Christen. Und weiter, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen. Das sehen wir auch wieder, dass es als Christ schreibt. Ein Ungläubiger hätte nicht Lust am Gesetz Gottes. Ja, also das schreibt er als Christ. Ich habe Lust nach dem Gesetz Gottes, also seine Gebote einzuhalten, nach dem inwendigen Menschen. Das ist mein innerster Wille. Ja, ich will das. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, die angefochten werden von dem Welt- und Zeitgeist. In meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und jetzt kommt aber der Ausweg. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Jesus ist der einzige Ausweg, dass ich sehe so, dass er eben unsere Unvollkommenheit verwandelt in seine Vollkommenheit, wenn wir an ihn glauben, das heißt mit ihm verbunden sind, indem sein Geist in uns wohnt. Da wäscht er uns rein und da stärkt er uns, dass wir nicht mehr so ein Sündenleben führen müssen wie früher. Aber wenn wir doch angefochten werden, wie hier beschrieben steht, und vielleicht auch mal fallen, dann hilft uns der Herr wieder auf und vergibt uns die Schuld, wenn wir sie ihm bringen und bekennen und zu ihm unter das Kreuz gehen, ja, und sagen, Herr Jesus, hier bin ich, elender Mensch, ich habe versagt, bitte schenk mir deine Gnade. Hier kommt ein armer Sünder her, der gern ums Lösegeld selig wäre. Das ist die Haltung eines Christen. Und das bewahrt uns auch vor Hochmut, vor Stolz, dass wir irgendwie abheben und sagen, ich bin jetzt auf Wolke 7, ich sündige gar nicht mehr. Das wäre zwar schön und ist unser Ziel, natürlich, aber es gibt auch die Warnung im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, und es steht allen schwärmerischen und perfektionistischen Strömungen entgegen, diese Warnung. Da heißt es nämlich in 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, als irdische Menschen hier, auch als Christen, dann verführen wir uns selbst, das heißt, wir betrügen uns und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er, der Herr, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn, nämlich den Herrn, zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also das steht ganz klar über alle schwärmerischen, gegen alle schwärmerischen Bewegungen, die sagen, ich habe den Zustand der Vollkommenheit erreicht, ich sündige gar nicht mehr. Ich habe einige solche Leute mal gehört. Und dann hat er auch gesagt, es gibt in Pforzheim keine einzige vollkommene Gemeinde außer seiner und so weiter. Und dann habe ich gedacht, der merkt gar nicht, dass er die Sünde des Hochmuts begeht. Das ist nämlich auch Sünde, sogar die Wurzel aller Sünden. Also, seien wir nüchtern, wir sind ganz vom Herrn abhängig. Sonst können wir ja sagen, naja, ich habe es erreicht, ich, ja, und das ist Hochmut. Also deshalb nochmal hier diese Demut, die auch der Apostel Paulus uns schreibt im Philipperbrief Kapitel 3, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ganz klare Aussage, ist nicht so. Ich jage aber danach. Und das heißt eben auch Wachstum in der Heiligung. Das heißt ja nicht, dass wir immer dieses alte Sündenleben weiterführen, sondern im Gegenteil. Wir sollen vergessen, was da hinten liegt und nach dem streben, was vorne ist. Das steht auch da. Also ist beides muss man sehen. Wir sind hier noch nicht vollkommen, wie wir es im Himmel sein werden, aber wir streben danach. Und wir sind aber auf dem Streben in diesem Wettlauf und es soll aufwärts gehen und die Sünde soll weniger werden. Wir sollen immer mehr in das Bild Jesu verwandelt werden, dürfen uns verwandeln lassen durch seine Gnade. Es ist kein Werk wieder, sondern Christus in uns wirkt es. Also nicht mehr Gerechtigkeit. Da müssen wir uns davor wappnen, dass wir da nicht in Werkgerechtigkeit verfallen. Je mehr gute Werke ich tue, umso willkommener. Das wäre auch wieder der falsche Ansatz. Nein, weil ich schon in Christus vollkommen bin. Weil er in mir kann nicht sündigen. Das steht auch im 1. Johannesbrief ab Kapitel 2. In Christus bin ich vollkommen. Das ist eine geschenkte Vollkommenheit, aber nicht meine eigene. Deshalb kann ich die gute Frucht hervorbringen. Das ist der Grund. Das Fundament ist Christus und wir bauen darauf Gold, Silber oder Edelsteine. 1. Korinther 3. Jetzt weiter, Vers 13. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, das vor mir liegt und jage auf das Ziel zu. Hier steht jetzt nicht Telos, sondern Skopos. Das ist der Zielpunkt. Dieser Punkt, so wie so eine Art Punkt Omega, auf den wir zustreben. Das Ziel Christus, Alpha und Omega. Ein genauer Punkt, das heißt auch ein Läufer, der sieht ja genau immer das Ziel vor sich, da muss er hin, da muss er durch. Das sieht er schon, wenn er startet, auch wenn es im Kreis geht, hat immer das Ziel vor Augen auf der Rennbahn und da durch, nicht irgendwo auf die Seite rausgehen, sondern konsequent auf der Zielgeraden bleiben. Ich jage auf das Ziel zu, um den Kampfpreis, griechisch Prabeius, das kann Siegespreis auch vor allem heißen, zu erlangen, und zwar heißt es weiter, der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wörtlich übersetzt steht hier für himmlisch Anno. Anno heißt oben. Wörtlich übersetzt steht hier jetzt an der Stelle nicht himmlisch, sondern nach oben ausgerichtet. Nicht auf das Irdische verhaftet, wo der Gott der Bauch ist, werden wir gleich noch hören, sondern nach oben zur himmlischen Herrlichkeit. Und ich kann euch sagen, auch bei dieser ganzen Corona-Zeit, wo man so quasi eingesperrt war und nicht hinaus durfte und so weiter, da habe ich gesagt, die können uns zwar rundum hier alles verbieten und alles zumachen, aber uns bleibt immer noch der Blick nach oben. So wie wir hier so schauen, so ein wunderbares Symbol für den Himmel, diese Lichter. Wenn ihr jetzt nach oben schaut, es war jetzt eine Decke hier drüber, aber In Wirklichkeit, wenn wir so nach oben ausgerichtet sind zum Herrn, diese Freiheit kann uns keiner nehmen. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Die können uns rechts und links eingrenzen. Ich meine, das ist nicht Corona, sondern überhaupt durch Verfolgung, durch Bedrängnis, die noch viel ernster auf uns zukommen kann, als es durch die Corona-Maßnahmen das war, sondern es kann wirkliche Verfolgung auch kommen. Aber dann haben wir immer die Ausrichtung nach oben zum Herrn. Deshalb auch das Thema heute Abend, lebst du im Frieden des Herrn? Das ist praktisch dann die Fortsetzung. Hast du schon diesen Frieden und diese Freude in dir, von der wir heute Abend hören werden? So der Herr will und wir leben. Wir wissen ja nie, was passiert an einem Tag, ja, aber dann werden wir heute Abend dieses betrachten. Und wichtig, ich vergesse, was da hinten ist. Wie ist es denn bei dir, nachdem du dich bekehrt hast? Machst du immer noch rum an deinen alten Sünden, alten Gewohnheiten, zieht dich das immer wieder zurück? Ja, das sind starke Mächte, das sind oft Bindungen, wenn man jetzt an Alkoholismus oder Drogensucht denkt. Aber es gibt auch Menschen, die wurden wirklich ganz frei davon, manche sogar schlagartig durch die Hilfe des Herrn, andere, die kämpfen auch lange, vielleicht ihr Leben lang. Wir wollen da niemand verurteilen, jeder Mensch ist unterschiedlich. Aber es gilt grundsätzlich, schau nicht zurück, schau nach oben und schau nach vorne. Das ist der Glaubensweg, der Pilgerlauf. Nicht zurückschauen in die Stadt Verderben, wenn ihr euch erinnert an Bunyans, wie heißt das, Pilgerreise des Christ, heraus aus der Stadt Verderben und hin zum himmlischen Jerusalem. Er war immer nach vorne ausgerichtet. Da kamen manche Hindernisse, der Sumpf des der Verzagtheit, die Festung des Riesen Zweifel und wie der hieß, also eine gewaltige Symbolik. Aber immer wieder, ja, wurde er durch den Herrn herausgeholt, er hat sich dann aufgerappelt und ist weitergegangen. Am schwersten war dann der Weg durch den Todesjordan am Schluss, die Ablegung des irdischen Leibes, und dann hat er den himmlischen Auferstehungsleib bekommen. Das ist unser Pilgerlauf. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Das Ziel, wo der Kampfpreis der Berufung von oben oder der himmlischen Berufung in Christus für mich bereit liegt. Wir haben es gestern gehört, das alte Leben sollen wir als Dreck erachten, als Kot, hat der Apostel Paulus hier geschrieben. War ein hartes Wort, was wir gestern gehört haben, aber genau so ist es. Ja, vielleicht ein kurzes Zeugnis aus meinem Leben. Ich war jetzt ja nicht so in Drogensucht oder Alkoholismus wie manche unter uns, aber ich war in die Esoterik dafür hereingerutscht. Und zwar hatte ich einen Lehrer, manche kennen die Geschichte schon, mit 10 Jahren im Gymnasium, der hat mich sehr geprägt mit gesunder Lebensweise. Und das ist ja auch gut. Ich war damals noch nicht gläubig, war so katholisch, hatte Kommunion, Firmung und so, aber die Bibel hatte ich noch nie gelesen. Und dann habe ich halt gedacht, diese gesunde Lebensweise, das ist ganz wichtig, dass ich gesund bleibe, dass ich möglichst alt werde und einfach hier ein schönes Leben führen kann mit einem gesunden Körper. Ich war also ganz auf das Irdische ausgerichtet. Und natürlich ist ja auch manches gut, gesund leben ist ja kein Fehler. Aber ich habe es übertrieben und dann bin ich über diesen Naturheilverein, wo ich auch mitgearbeitet habe, immer tiefer in die Esoterik reingeraten. Da gab es Yoga-Kurse, autogenes Training-Kurse, Homöopathie und alles Mögliche. Das habe ich dann alles mitgemacht als Schüler, so von 10 bis 18 Jahren war ich damals alt. Und Gott sei Dank hatte ich dann aber Schulkameraden im Gymnasium und die haben mir gesagt, du drehst dich ja nur um das Irdische. Das Irdische ist dein Gott. Dein Gott ist dein Bauch sozusagen, also dass der möglichst gesund bleibt, der Körper halt nur. Und dann habe ich gemerkt, ja, wie kurzsichtig. Ich drehe mich nur um das Irdische und denke, dann bin ich ein vollkommener Mensch und von Sünde und so hatte ich noch nicht viel verstanden. Aber die haben mir dann gerade gezeigt, dass das eben auch Sünde ist, dieser ganze Hochmut, sich selber so irdische Fitness, ewiges Leben arbeiten zu wollen, schon fast wie die künstliche Intelligenz heute, die wollen ja auch nicht mehr sterben, sich mit den Computern verschmelzen. So ähnlich hatte ich die Einstellung, möglichst alt werden. An Leben nach dem Tod hatte ich überhaupt nicht gedacht, dass sowas auch gibt. Und das habe ich erst dann verstanden, wo die mir das erklärt haben. Das ist so kurzsichtig, die Leute, die nur um das Irdische kreisen. Und dann habe ich den Sinn des Lebens entdeckt, dass nämlich da ein Höherer ist, ein Gott, der mich geschaffen hat, der mir einen Sinn gibt, dass ich weiß, wo ich herkomme, wem ich diene und wo ich hingehe, dass ich ganz in Gottes Hand bin. Und egal, auch wenn ich krank werde und sterbe, dann habe ich den Herrn, zu dem ich gehen kann. Und da bekomme ich einen Leib, da muss ich nicht dauernd jetzt Körner essen und so, sondern da kann ich auch so dann verwandelt sein, werde ich auch nicht mehr krank werden. Ja, und dann mit 18 Jahren habe ich erkannt, dass ich mich selber nicht erlösen kann und dass dieses Irdische kurzsichtig ist, und habe dem Herrn Jesus mein Leben gegeben, ihm meine Schuld, auch diesen Stolz und alle anderen Sünden bekannt. Ich ging da ziemlich hart mit meinen Eltern und Großeltern um. Die mussten immer Körner für mich kaufen und rohen Spinat zubereiten und solche Dinge. Ja. Und was da alles die Oma vor allem dann da gemacht hatte. Ich habe mich dann später entschuldigt, dass ich da so penetrant war. Manches Gute habe ich behalten von der gesunden Lebensweise, ist auch klar, ist ja nicht alles falsch. Aber die ganzen esoterischen Sachen, diese Selbsterlösungsseminare, Yoga, das habe ich alles dem Herrn bekannt. Herr, vergib mir diesen ganzen Kontakt mit der okkulten Welt. Er hat ja richtig gemerkt beim Yoga, wenn man da Geister anruft durch diese magischen Silben. Und es waren ja auch Gebetshaltungen. Und viele Leute machen das einfach heute und merken gar nicht, wie sie da abrutschen. Das ist heute alles Dreck in meinen Augen. Entschuldigung, wenn ich es so deutlich sage. Wenn ich heute Gymnastik mache, dann richtige Gymnastik. Oder wenn ich geistig etwas mache, dann bete ich zum lebendigen Gott und kreise nicht in meditativer Übung um mich selber, sondern ich habe ein lebendiges Gegenüber, nämlich den allmächtigen Gott, mit dem ich reden kann im Gebet. Das ist wirklich sinnvoll und ein erfülltes Leben. Und so darf ich dem Herrn jetzt schon viele Jahre dienen, durch Höhen und Tiefen hindurch. Ganz kurzes Zeugnis, ich könnte jetzt noch viel sagen, aber das nur, dass man vergisst, was da hinten ist und sich nach dem ausstreckt, das vorne ist und das oben ist. Vers 15, lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein, und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Der Vers ist jetzt nicht ganz so leicht zu verstehen. Ich verstehe so, dass eben solche sagen, manche sind gereift, da steht sogar vollkommen, aber eben vollkommen in Christus, ja, nicht aus eigener Kraft, muss man ganz klar unterscheiden. Dann, wenn Christus in uns wohnt, dann lasst uns auch so leben, dass wir ihm dienen, dass wir ihm Freude machen. Das ist ein Aufruf, wandle dem Herrn nach, konsequent als Christ leben. Das ist auch das Gesamtthema unserer Bibelwoche, konsequent als Christ leben. Und wenn jemand aber anders denkt, dann wird Gott ihm das auch noch offenbaren. Es gibt ja Menschen, die denken, wir müssen da nicht so konsequent sein. Wir können ja vieles machen, was die Welt uns da so beibringen möchte. Aber das ist nicht richtig. Aber der Herr kann es auch zu seiner Zeit offenbaren. Und dann schreibt der Apostel Vers 16, doch wozu wir auch gelangt sein mögen, also zu welchem Stand des Glaubens hier, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Was wir erkannt haben, das sollen wir auch im Glaubensleben umsetzen. Wenn du erkannt hast, du sollst nicht mehr rauchen, weil es deinen Körper zerstört, dann lass es weg. Du sollst dich nicht betrinken, dann lass es weg. Du sollst nicht irgendwelche Drogen nehmen, lass es weg. Keine okkulte Musik hören, lass sie weg. Oder auf den Tanzboden gehen oder was auch immer die Welt so macht, wo dann Ehebruch stattfinden kann und ähnliches, dann lass es weg. Ja, wir brauchen das nicht. Manche hat es aber noch nicht erkannt, und da wollen wir auch barmherzig sein, solchen Menschen Zeit lassen. Mich ruft immer wieder ein Ehepaar an, die kommen seit Jahren nicht vom Rauchen weg. Die haben sich bekehrt und die wissen alles über die Bibel, aber das klappt irgendwie einfach nicht. Das sage ich, davon hängt euer Heil jetzt nicht ab, aber wenn der euch einmal die Kraft schenkt, dann lasst es weg, ist auch gut, weil es schadet den Körper, und wir wollen ja auch wieder zum Körper, dem Herrn dienen. Aber, wie gesagt, so wie eben der Erkenntnisstand ist und auch die Kraft. Jeder Mensch ist auch wieder etwas unterschiedlich. Das ist keine Rechtfertigung für Sünde jetzt, nicht so zu verstehen. Aber wir wollen einander helfen, in den Himmel zu kommen und nicht aufeinander einschlagen und den verurteilen und sagen, ah ja, der lebt ja ganz anders als ich und ist nicht auf diesem Stand. Das kann auch wieder die Sünde des Hochmuts mit sich bringen, liebe Geschwister. Versteht ihr? Dass wir über andere urteilen, die irgendwas machen, was wir schon erkannt haben, das machen wir auf keinen Fall. In der okkulten Medizin ist ja auch so, dass auch manche Christen gibt, die Homöopathie so toll finden. Die verwechseln die einfach mit der Kräuterheilkunde, mit der Phytotherapie. Ja, Hans, das ist nämlich ein großer Unterschied, ob ich wirklich eine Substanz habe, wo eine Wirkung ist im Kraut, oder ob ich esoterische Praktiken da noch einsetze. Aber auch das ist ein Erkenntnisprozess, wo wir wachsen dürfen. Nicht jeder erkennt diese Dinge sofort. Wie ist es aber, wenn sich jemand bekehrt hat? Es war einmal eine Begebenheit, ein Gottesmann hat einmal Folgendes uns berichtet. Und zwar über die Sünde selber jetzt, wenn es ganz klare Sünden sind. Er hat gesagt, die Sünde gewöhnt man sich nicht ab, man bricht mit ihr. Also das ist schon ganz klar, man bricht mit ihr. Stellt euch mal vor, eine vornehme Herrschaft hat ein Dienstmädchen, das stiehlt und wird dabei ertappt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, dass das Mädchen, das ertappt wurde, reuevoll verspricht, bitte haben Sie dies eine Mal mit mir Geduld, ich will es auch ganz gewiss nicht wieder tun. Was würde diese Herrschaft machen? Die würden dem Mädchen sicher noch mal eine Chance geben. Aber wenn das Mädchen sagen würde, ach, haben Sie doch Geduld, ich will mir das Stehlen nach und nach immer mehr abgewöhnen. Ja, ihr lacht. Würdet ihr das dann auch noch behalten? Die wird dann immer weniger stehlen, vielleicht nur noch den Ring dann am Schluss oder nicht mehr die Kette. Also solche Dinge. Nein, das geht natürlich nicht. Und natürlich will Gott, dass wir mit der Sünde brechen. Das, was wir erkannt haben, was falsch ist, ich habe es mal so formuliert, das sollen wir die Sünde hassen und lassen. Das würde ich sagen, das ist eklig, das ist schlimm, das macht letztendlich mir von der Ewigkeit her gesehen keine Freude und Gott auch nicht. Kurze Vergnügungen, die aber den Weg zur Hölle pflastern, na, das wollen wir nicht mehr tun. Bitte den Herrn um Kraft, aus eigener Kraft ist es an sich nicht möglich, ja. Manche können sich zwar humanistisch bemühen, aber wenn der Herr in uns wirkt, ist es ganz anders. Wenn wir es aus Liebe zu Jesus tun, aus Liebe auch zu unseren Mitmenschen, sie nicht mehr betrügen, belügen, bestehlen, in ihre Ehe einbrechen und so weiter. Das sollten wir wirklich in der Liebe des Herrn wandeln und in seinem Licht. What would Jesus do? Das ist auch so ein Maßstab. Was würde Jesus tun? Da gibt es ja diese Armbändchen und dieser Bewegung. Das ist auch ein guter Maßstab. Würde der Herr Jesus das sagen? Würde er das tun? Würde er das anschauen? Oder würde ihm das ein Gräuel sein? Daran kann man sich auch orientieren. Jetzt kommt noch ein Abschnitt, der ist wieder recht hart, aber auch sehr erbauend, im letzten Teil dann. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Bei einer Bibelwoche sind die Predigten ja immer ein bisschen länger, für die, die neu sind, wollte ich es nochmal sagen. Vers 17, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Wörtlich steht hier Mimetai, mit Nachahmer. Es ist nicht so, dass der Apostel Paulus sagt, ich bin das einzige Vorbild, werdet meine Nachahmer, sondern meine Mitnachahmer. So wie es auch andere Vorbilder gibt, ahmt uns nach, die wir schon länger mit dem Herrn unterwegs sind. Obwohl wir ja auch nicht vollkommen sind, aber doch gibt es Vorbilder im Glaubensleben. Jetzt frage ich dich, hast du auch ein Vorbild im Glaubensleben, wo du sagst, ja, dieser Mann, diese Frau, die leben wirklich als Christ, so möchte ich auch sein. Obwohl ich weiß, die sind ja auch nicht vollkommen, ja, das muss man immer im Hinterkopf haben. Aber trotzdem leben sie so, dass ich denke, ach Mensch, dieser Missionar, wie viele Menschen durch den schon zum Glauben kamen, oder dieser Prediger oder diese Kinderstundenleiterin, die haben schon so viel Segen gewirkt. Das ist ein schönes Ziel, wenn man solche Menschen als Vorbild hat. Obwohl auch sie schwache Menschen sind, aber sie leben mit dem Herrn. Sie lassen sich durch ihn korrigieren, sie lassen ihre Schuld durch den Herrn vergeben, sie wollen ihm ähnlicher werden. Und frage dich einmal, liebe Seele, welche Vorbilder hast du in deinem Leben? Wichtige Frage. Sind es Vorbilder aus der Geschichte der Gemeinde Jesu? Gibt es da so einige Namen, die immer wieder so auch Biografien gern lesen? Hudson Taylor oder Spurgeon oder John Wesley oder Menno Simons oder zum Teil auch Luther und Calvin, obwohl da auch viele schwarze Flecken sind. Natürlich auch bei den anderen auch, wenn man mal tiefer gräbt. Keiner. Aber trotzdem, man kann trotzdem viel lernen, wie konsequent sie waren in vielen Dingen, wie sie Dinge durchgefochten haben vom Wort Gottes her, wie da Durchbrüche kamen, auch in der Kirchengeschichte. Wir dürfen Biografien lesen. Ehrliche Biografien verschweigen aber auch die Sünden dieser Männer und Frauen nicht, die uns solche Vorbilder sind. Aber behaltet das Gute, prüfet alles und das Gute behaltet. Deshalb sucht ihr die richtigen Vorbilder. Aber die Frage ist, hast du vielleicht Vorbilder aus der Welt? Irgendwelche Fußballspieler oder Schauspieler oder Sänger oder Rockmusiker oder was auch immer, ich weiß es nicht, oder bekannte Politiker. Politiker, das sind heute für viele nicht mehr so ein Vorbild, leider. Wir sollten aber trotzdem weiterhin beten für sie, damit sie auch Weisheit bekommen, wo sie mangelt. Wir sollen aber auch nicht dauernd auf die Politiker einschlagen, ist auch nicht richtig. Ja, die haben es auch nicht immer leicht, egal von welcher Partei jetzt, ich sag's mal ganz vorsichtig. Da ist auch so Politikerhass heute bei vielen. Da mache ich nicht mit. Ich sage immer, betet auch für sie. Und wenn es gar nicht geht, dann betet, dass sie ausgewechselt werden, dass andere in die Regierung kommen, die besser geeignet sind. Das dürfen wir natürlich auch beten, ist auch klar. Ja, aber es sind auch Menschen, die der Herr rufen möchte und retten möchte. Und manche sind sogar gläubig. Es gibt auch in der Politik Einzelne, die bekehrt sind. Kommt ja gleich noch was über Politik, werde ich gleich noch dazukommen. Aber es geht hier erstmal um die Vorbilder. Welche Vorbilder hast du? Stars aus der Welt oder solche, die mit dem Herrn wandeln? Da muss man sich wirklich prüfen. Wenn man mal dahinter schaut, hinter die Kulissen dieser irdischen, also was heißt irdischen, weltlichen Stars und Fußballer und anderer Sportler und so, manche führen so ein ganz ordentliches Leben, aber bei vielen ist einfach so, die sind irgendwie gebunden. Wenn ich dran denke, wie viele bekannte Stars in Drogen geendet sind, Marilyn Monroe oder Elvis Presley aus meiner Kindheit, ja, und die heutigen, die kenne ich schon gar nicht mehr, interessieren mich auch nicht, aber damals hat man halt als Jugendlicher noch einiges mitbekommen. Dann sind das für mich keine Vorbilder. Wir dürfen auch für solche Menschen beten, wenn sich da jemand bekehrt, kann er für manche sicherlich ein Vorbild sein, aber auch nicht so, dass wir uns an solche Menschen wieder hängen. Unser größtes Vorbild sollte allein der Herr Jesus sein. Er ist der Einzige, der uns nie enttäuschen wird. Als die Jünger aufschauten auf dem Berg der Verklärung, sahen sie niemand als Jesus allein. Und jetzt kommt aber die Kehrseite, die eben keine Vorbilder sind. Vers 18. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Was für Menschen sind da gemeint? Was wird hier gesagt? Zunächst mal, Apostel sagt es, weinend, da steht das griechische Wort Klaion, da hört man richtig die Klage heraus, Klaion, das ist für ein wortmalerisches Wort. Er weint darum, er sagt es nicht von oben herab, sondern er ringt auch um diese Seelen. Ja. Und auch wenn wir über die Feinde des Kreuzes Christi reden, über irgendwelche Verführer, Irrlehrer, falsche Propheten, mach ein Gebet daraus, bete auch für diese unter dem Schutz Jesu, dass sie noch umkehren. Ich habe auch schon für einen Anselm Grün oder Eugen Drewermann gebetet und für andere, dass sie von ihren Irrlehren umkehren und zum biblischen Glauben zurückfinden. Oder Johannes Hartl und wie die alle heißen, die so viele verführen, weg vom biblischen Glauben. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, dass jetzt diese speziell alles Feinde des Kreuzes Christi sind. Aber es gibt immer wieder viele Menschen, die sind Feinde des Kreuzes Christi. Wir wollen jetzt über niemanden konkrete urteilen, das steht uns nicht zu. Aber generell einfach die Feinde des Kreuzes Christi. Was ist hier gemeint im Zusammenhang des Philipperbriefes? Es gibt mindestens vier verschiedene Gruppen und Lehrrichtungen, die hier gemeint sein können. Erstens, im letzten Kapitel haben wir ja gehört von den Judaisten, die zurückführen ins jüdische Gesetz. Die sagen, ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst den Sabbat halten, ihr dürft kein Schweinefleisch essen, ihr müsst wieder das alte Gesetz halten. Da steht, sie sollen sich doch gleich verschneiden lassen, schreibt der Apostel. Und in Galater 3, glaube ich, war es, oder 5, da sagt er ja, wer denkt, dadurch selig zu werden und Christus so an die Seite schiebt, der ist aus der Gnade gefallen. Also Ersatzheilswege neben oder gegen Christus, die sind sehr gefährlich. Galater 5, lest nochmal nach. Wenn das jemand einfach so hält, aus Gesundheitsgründen und nicht als Erlösungsweg, mag er es ja tun, aber nicht um sich zu erlösen. Judaisten, sie, wieso ist ihr Gott der Bauch? Weil sie sich auf Speisegesetze verlassen. Ja, dies und jenes darf ich essen, das andere nicht. Dann gibt es aber die genau gegensätzliche Richtung, die Libertinisten. Das sind die Freizügigen, die Zügellosen, die sagen, du kannst alles machen, ist doch egal, auch als Christ kannst du alles mitmachen, was die Welt macht. Die große Freiheit, ihr Gott ist auch der Bauch und ihr Ende das Verderben. Sie sind selber, gehen ins Verderben und führen andere ins Verderben. Der Bauch, ja, die Freiheit, alles so, was mir der Bauch sagt, alles genießen hier in der Welt. Und dann ähnlich die Materialisten, die nur an das Irdische glauben. die nicht nach oben oder nach vorne zum Herrn ausgerichtet sind, sondern nur um die geschaffenen Dinge hier kreisen. Ja, mein Gott ist hier mein Auto, mein Haus, mein Wohlstand, mein Luxus. Von Gott muss ich nichts wissen, das soll man nicht reinreden. Ich will reich werden um jeden Preis, auch wenn ich andere betrüge. Ich sag mal, wie so viele heute denken, das ist Materialismus. Und dann gibt's noch die Hedonisten, das ist auch verwandt mit dem Materialismus und Libertinismus. Hedonisten, griechisch Hedone, ist das Luststreben. Möglichst viel Vergnügen, möglichst viel Lust aus allem herausholen. Und ihr Gott ist natürlich auch der Bauch. Allein schon beim Essen kann das sein, dass man in Völlerei und Sauferei schwelgt. Das sind Werke des Fleisches, die im Galaterbrief genannt werden. Und es heißt, dass diese keine himmlische Verheißung haben, die so leben. Deshalb, Feinde des Kreuzes Christi, das Kreuz, der Gekreuzigte wird abgelehnt. Das ist auch sehr gravierend. Es gibt heute auch in den Kirchen, in der Theologie Richtungen, die sagen, wir brauchen keinen Gekreuzigten. Gott kann einfach Schnipp machen und uns freisprechen und uns den Himmel öffnen. So billige Gnade, einfaches Evangelium. Aber warum musste Jesus am Kreuz sterben? Warum musste Blut fließen zur Sühnung der Sünden? Weil die Sünde so gravierend und so schrecklich ist, dass sie nur durch das Vergießen von Blut gesühnt werden kann. Deshalb hat Gott diesen Weg gewählt, dass sein Sohn sein Blut vergossen hat, um uns reinzuwaschen von der Sünde. Also Sünde wird nur abgewaschen durch das Vergießen von Blut. Aber nicht das Blut von Böcken und Stieren kann uns reinwaschen, sondern allein das Blut des reinen und sündlosen Sohnes Gottes. So sagt es uns der Hebräerbrief. Feinde des Kreuzes Christi. Allein im Kreuz ist die Rettung. Im gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus. Das Ende aber all dieser Gegner des Herrn, ob es Judaisten, Libertinisten, Materialisten, Hedonisten oder sonstige Gegner des Kreuzes Jesu sind, ihr Ende ist das Verderben. Apoleia steht hier. Das ist Untergang, Verderben, Verlorenheit, Auflösung und was alles in diesem Begriff enthalten ist. Also ganz schreckliches Ende. Ihr Gott ist ihr Bauch, Koilia, da kommt Colitis her, Bauchbeschwerden, ja, oder Koloskopie, diese Begriffe Koilia, der Bauch, also die kreisen um das Bauchgefühl, um das Irdische. Und sie rühmen sich ihrer Schande. Die Schande ist ihr Ruhm, also gerade das, was in Gottes Augen Schande ist, das ist für sie das, was sie ganz toll finden. Auch auf dem Gebiet der Sexualität, diese sexuelle Befreiung, dass alle Ordnungen Gottes über Bord geworfen werden. Es heißt ja im Römerbrief, sie treiben es nicht nur, sondern sie stellen es noch aufs Podest. Das ist ein Zeichen besonders dekadenter Gesellschaft und der Endzeit. Dass es nicht mehr nur in den verschlossenen Zimmern jede Art von Perversion getrieben wird, sondern es wird noch öffentlich bekannt gemacht. Das ist ein Zeichen des Endes und da ist jede Kultur untergegangen. Spätestens nach ein, zwei Generationen, wo das durchgesetzt ist. Wir sind jetzt soweit und nicht jedes Land auf der Erde möchte das mitmachen, aber viele Länder sind schon von diesem Geist der Dekadenz erfasst. Weil ich mal ganz vorsichtig ein schwieriges Problem angesprochen, wer hören kann, der höre. Jedenfalls, sie sind irdisch gesinnt. Das ist die Zusammenfassung. Epigeia, sie sind nur auf der Erde angesiedelt. Epigeia. Und das wollen wir als Christen nicht sein, nicht irdisch gesinnt, sondern himmlisch nach oben ausgerichtet. Und jetzt der letzte Abschnitt, der ist jetzt wieder für uns als Christen erbaulich, glaubensstärkend. Und ein sehr wichtiger Vers, eine Aussage, können wir alleine eine ganze Bibelwoche halten über den nächsten Satz. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wie ich schon gesagt habe, nichts auf der Erde kann uns wirklich umwerfen, so dass wir völlig am Boden sind. Natürlich gibt es Depressionen und Unfälle. Aber wenn wir wissen, wir sind eigentlich Himmelsbürger, wir haben hier nur noch eine Durchgangsstation auf der Erde, wir sind hier Pilger, dann haben wir einen Frieden, eine Geborgenheit. Geht es euch auch so, dass euch hier nichts aus der Ruhe bringen kann? Auch kein Virus, keine Pandemie, kein Krieg? Ja gut, dann sterbe ich eben, wenn ich diesen Virus bekomme. Ich kann auch Maßnahmen einhalten, macht mir auch nichts aus, solange es jetzt nicht übertrieben ist. Ja, da gibt es auch gewisse Grenzen für die Freiheit hier noch, aber okay, das ist eine politische Frage. Aber eigentlich unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ob ich lebe oder sterbe, ich bin des Herrn. So lesen wir auch im Wort Gottes. Und das gibt uns einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und selbst wenn sie uns verfolgen und töten, wenn sie sagen, wir enthaupten dich jetzt, wenn du Jesus nicht abschwörst, dann sage ich, dann enthauptet mich, dann bin ich gleich beim Herrn. Sterben muss ich so oder so. Dann vielleicht ist Enthauptung gnädiger als Krebstod, der sich lang hinzieht. Ja, ich sage mal ein bisschen plakativ jetzt. Ja, es geht wenigstens schneller. Also je nachdem, wie wir sterben, dann bin ich im Himmel. Da steht übrigens der Begriff Politeuma. Kennt ihr das? Bürgerrecht, Politik. Die Polis, wo man wandelt, wo man zu Hause ist. Da kommt Politik her. Aber unsere Politik ist im Himmel. Jetzt aber möchte ich vor einem Missverständnis warnen. Wenn wir dann weiß, wir sind eigentlich Himmelsbürger, dann gibt es ja auch Leute, die sagen, ja gut, da haben wir mit der Welt hier gar nichts mehr zu tun. Ist das richtig, wenn jemand so lehrt? Ich kenne auch mindestens einen Prediger, der auch hier schon auf der Kanzel stand, der das immer wieder bringt. Ich gehe nicht wählen, ich habe hier nichts mehr mit der Erde zu tun und so weiter. Ja, ich halte das persönlich nicht für richtig. Gerade weil unser Bürgerrecht im Himmel ist, weil wir Christen sind, sollen wir unser Licht leuchten lassen. Wir sind Licht und Salz für die Erde. Und wir haben hier noch einen Auftrag. Wir haben hier einen Auftrag zur Mission. Wir haben hier einen Auftrag, Menschen diakonisch zu helfen, ihnen Liebesdienste zu erweisen. Wir haben auch einen Auftrag zu verhindern, dass es in der Politik immer noch weiter bergab geht. Denn sonst, spätestens die Kinder in den Schulen büßen es dann, wenn wir nicht wählen und wenn wir nicht noch etwas entgegenstellen diesen ganz gottlosen Richtungen, die heute in der Politik immer mehr das Sagen haben wollen. Also deshalb gehe ich persönlich auch wählen, obwohl ich weiß, dass es auch da keine perfekte Partei gibt. Aber man spricht ja so schön vom kleinsten Übel. Also obwohl unser Bürgerrecht im Himmel ist, haben wir, so verstehe ich das, auf der Erde immer noch einen Auftrag, nicht alles den Bach runterlaufen zu lassen. Das sage ich ausdrücklich im Unterschied zu manchen anderen Brüdern, die da schon irgendwie dem Schwarmgeist verfallen sind, bewusst oder unbewusst, und sagen, wir sind nur noch im Himmel, auch wenn wir hier auf der Erde sind. Das wäre wieder Schwärmerei, aber manche merken es gar nicht. Ja, lassen wir uns auch da nicht verführen. Bürgerrecht im Himmel. Und denn von daher erwarten wir ihn, dass er herkommt. Ich möchte es mal so zusammenfassen, was ich gerade gesagt habe. Wir sind keine Sklaven der Welt, aber wir haben Aufgaben an der Welt. Keine Sklaven der Welt, wie die anderen, die hier nur das Irdische kennen, aber wir haben als Christen, gerade als Christen, Aufgaben an der Welt. Nicht einfach uns zurückziehen in die frommen Kreise und sagen, was draußen ist, geht uns ja gar nichts mehr an. Nein, wer soll denn hier noch das Licht leuchten lassen, wenn nicht wir? Ja, und deshalb bin ich auch aktiv, auch auf politischer Ebene, ohne mich irgendeiner Partei anzuschließen. Ich habe mich nie irgendeiner Partei angeschlossen, aber ich habe fast immer mein Wahlrecht ausgeübt. Manchmal zähneknirschend, manchmal halbherzig, aber ich habe es doch gemacht und eben dieses kleinste Übel. Meine Meinung, ja, ich will niemanden zwingen, hier zur Wahl zu gehen, aber man darf auch nicht schwärmerisch sein und sagen, ja, das ist alles nur böse, die bösen Politiker, aber ich bin ja gut. Ja. Das ist auch Sünde, Hochmut, merkt ihr? Wenn man sich dann so drüber stellt und sagt, die sollen doch machen, ist mir egal. Bin ich auch schuld, wenn es immer weiter schlimm wird? Also denkt mal drüber nach. Deshalb, dieser Vers wird oft falsch verstanden und falsch interpretiert. Ich hoffe, ihr habt es jetzt richtig einordnen können, was ich damit sagen wollte. Es gibt nämlich auch in der Bergpredigt die Stellen von Salz und Licht und viele andere. Auch der Prophet Johannes der Täufer hat nicht geschwiegen über das Unrecht bei König Herodes. Er hat ganz klar gebrandmarkt diese Zustände in der Regierung, diesen Ehebruch, in dem der König gelebt hat und so weiter. Und deshalb wurde ein Kopf kürzer gemacht. Nicht, weil er getauft hat. Ne? Ganz klar. Gut, also das Bürgerrecht ist im Himmel, aber man kann ergänzen, wir leben noch auf der Erde und haben da einen Auftrag. Aber vom Himmel her, so geht's weiter, erwarten wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter. Er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Und wenn hier steht als Retter, Soter, dann ist es eine Provokation damals gerade für die Mächtigen gewesen, für den Kaiser, der sich selber als Soter, als Retter und Heiland der Welt verehren ließ und als Kyrios, als der Herr. Aber wir als Christen, weil unser Bürgerrecht im Himmel ist, wir ordnen uns zwar der Obrigkeit unter, so wie es in Römer 13 steht, soweit es nicht gegen das Wort Gottes geht, das ist die Grenze, Apostelgeschichte 5, 29, aber wir erwarten den Retter, der vom Himmel kommt und der jetzt schon in unserem Herzen wohnt durch den Heiligen Geist, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Hier klingt an, das wunderbare Geheimnis der neuen Leiblichkeit, die wir bekommen werden. Ich sage das immer wieder bei Beerdigungen, und zwar direkt am Grab. Da lese ich dann diese Stelle vor, die ich auch ergänzend als Parallelstelle noch mit uns kurz betrachten möchte, in 1. Korinther 15. Das ist ja das bekannte Auferstehungskapitel. Das ganze Kapitel geht ja über die Auferstehung. Erstmal die Auferstehung Jesu, die ganzen Zeugen, die es dafür gibt, und dann die Bestätigung, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und dann wird am Ende von 1. Korinther 15, oder so ab der Mitte, wird dann der Auferstehungsleib beschrieben. Ich habe das auch mal ausführlich ausgelegt, im 1. Korintherbrief. Ich möchte jetzt nur kurz sagen hier, beim Philipperbrief. Da steht 1. Korinther 15 ab Vers 35. Könnt ihr gerne noch aufschlagen. Als Erklärung auch zu Philipper 3 am Ende vom Kapitel. 1. Korinther 15, ab Vers 35. Aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Das fragen uns ja viele Menschen. Ja? Du Gedankenloser, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa vom Weizen oder von einer anderen Saat. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Also ich persönlich verstehe das so, dass der irdische Leib gesät ist wie ein Korn, aber das muss sterben. Und so wie ein Korn, wenn es im Boden ist, dann Frucht bringt, wo eine wunderbare Pflanze entsteht, so ist auch das Verhältnis zwischen unserem irdischen und dem ewigen Leben. Wir müssen hier sterben, aber Gott knüpft an unser irdisches Leben, was wir daraus gemacht haben, ob wir ihm nachgefolgt sind. Dementsprechend bekommen wir den herrlichen Leib im Himmel oder eben gehen wir in die Verdammnis. Es ist also ganz wichtig, wie wir hier umgehen mit diesem Weizenkorn unseres Lebens. Vielleicht knüpft der Herr sogar den irdischen Leib an und verwandelt ihn. Das kann man auch aus diesem Korn folgern, zumal ja bei dem Herrn Jesus nach der Auferstehung das Grab leer war. Da war ja der Leib nicht mehr da. Auch sehr interessant. Ja, diese Verwandlung des Irdischen zum Himmlischen, des Zerstörbaren zum Unzerstörbaren. Und das geht auch aus den weiteren Stellen hervor. Ich lese mal weiter ab Vers 42, sonst wird es zu viel. Also 1. Korinther 15, Vers 42, folgende. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit, also der irdische Leib wird verwesen, und auferweckt in Unverweslichkeit. Nie mehr verwesen, wird immer weiter existieren. Es wird gesät in Unehre, man kann auch übersetzen in Beschämung, das heißt dieser Leib, da ist noch ein Leib, der schamhaft ist, wo man Dinge versteckt, wo auch, ich sag mal, der ganze Verdauungsvorgang mit den Ausscheidungen, ja, das ist ja etwas, was man nicht irgendwie zur Schau stellt, ja, geht man hinter den Baum, ja, ihr wisst ja, unterwegs. Also dieser Leib, der hat manches, was beschämend ist, wo man sich auch, ich habe mich auch schon gefragt, warum überhaupt die ganze Verdauung und dann das Ganze, was dann da so stinkt und so. Luther hat mal gesagt, ich bin ein stinkender Madensack. Das ist unser irdischer Leib. Da ist peinlich, ja, und wer noch ein Schamgefühl hat, der versteckt auch diese Dinge. Aber es wird auferweckt in Herrlichkeit. Ich bin überzeugt, dass diese Dinge dann nicht mehr sein werden, die uns hier dann so noch Not machen, auch Schmerzen und Krankheit und alles. Und dann eben, es wird gesät in Schwachheit, körperliche Schwachheit, Krankheit, Tod, aber auch Anfechtbarkeit, die Versuchungen, die an uns herankommen. Aber es wird auferweckt in Kraft, wird uns nichts mehr zu Fall bringen oder krank machen können. Es wird gesät ein natürlicher Leib, den wir jetzt alle kennen, und es wird auferweckt ein geistlicher Leib, aber doch ein Leib, wo man sich erkennen kann. Es gibt einen natürlichen Leib, es gibt einen geistlichen Leib. Und dann heißt es noch am Schluss des Kapitels, da kommt dann noch die Entrückung, letzte Posaune und so weiter, das ist jetzt aber nicht unser Thema. Dann heißt es ab Vers 53, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Gott sei Dank unserem Herr Jesus Christus, der uns das ewige Leben schenkt. Er, der sich alles unterwerfen wird, wenn er wiederkommt. Die einen werden sich ihm freiwillig unterwerfen, in Liebe und Dankbarkeit. Und hoffentlich gehören wir alle dazu, die wir diese Botschaft hören. Und die anderen, die den Herrn abgelehnt haben, bei denen wird heulen und Zähneknirschen sein. Wo stehst du? Bist du schon ein Kind Gottes? Das möge der Herr jedem von uns schenken. Amen. Ich möchte mit uns beten und bitten, dass er dazu aufsteht. Lieber Herr Jesus Christus, wir haben vieles gehört über die verschiedene Art, wie Menschen leben. Die einen irdisch gesinnt, die anderen himmlisch gesinnt. Herr, lass uns doch alle zu denen gehören, die himmlisch gesinnt sind, die diesen Frieden im Herzen haben, einmal bei dir zu sein. Und jetzt sind wir noch auf der Laufbahn, wo es mancherlei Kämpfe gibt, Anfechtungen, auch manchmal einen Fall. Herr, lass uns nicht liegen bleiben, sondern hilf uns auf, dass wir konsequent dir nachfolgen, dass wir in deiner Kraft von Sieg zu Sieg gehen und dich verherrlichen mit unserem Leben. Ja, unser Bürgerrecht ist im Himmel bei dir, aber noch sind wir auf der Erde und so schenk uns, dass wir Licht sind für diese Welt, wo es immer dunkler wird, dass sie sehen, wie herrlich es bei dir sein wird, Herr. Schenk uns Kraft, dich zu bezeugen, auch heute, Herr, und setze uns zum Segen. Amen.
Amen.